Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Für diesen Sonntag hören wir das vorgeschlagene Predigtwort aus dem Evangelium nach Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Christus spricht: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, und er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wenn wir das so hören, dann kommen uns wahrscheinlich schnell die vielen schrecklichen Bilder von dieser Flutkatastrophe im Ahrtal wieder ganz neu vor Augen. Diese schweren Regenfälle über Tage, die die kleinsten Bäche zu großen reißenden Flüssen anschwellen ließen, richtige Sturzfluten gingen in die Dörfer hinein. Bäume und Autos, Kühlschränke und Anhänger schwammen einfach so durch die Straßen hinweg. Und die Häuser und Keller liefen voll, die Fundamente der Häuser wurden unterspült, sodass einige von ihnen weggerissen wurden. Andere Häuser konnten dem massiven Wasserdruck nicht mehr standhalten und stürzten ein. Menschen ertranken, Menschen wurden in diesen Fluten hinweggerissen. Das Hab und Gut vieler Menschen wurde zerstört. Und nun haben wir heute, wenige Tage später, dieses vorgegebene Predigtwort, dieses Gleichnis von Jesus vom Hausbau auf Sand. Wer hierbei an Zufall glaubt, der mag das tun. Er wird dann allerdings auch nicht in dieser Überschwemmungskatastrophe das Reden und Handeln Gottes wahrnehmen können. Das Rufen Gottes zu uns Menschen wird er nicht hören können, wenn er das alles nur dem Zufall zuschreibt. Und wer nur mit CO2 und Klimawandel alles erklären will in dieser Katastrophe, der hat, glaube ich, den Schöpfer Himmels und der Erden auch aus den Augen verloren. Der macht also die Rechnung ohne den Wirt. Und das geht immer gründlich daneben, genauso, wenn wir diese Corona-Pandemie nur mit einem bösen Schicksal eines bösen Virus den Menschen erklären wollten. Starke Regenfälle, liebe Gemeinde, gab es nämlich schon immer. Ebenso Überschwemmungen. Wenn das nicht so wäre, so hätte ja Jesus nicht vor 2000 Jahren den Menschen mit diesem anschaulichen Gleichnis, dieses Bild war für die Menschen vertraut, sonst hätte er nicht mit diesem Gleichnis vom Hausbau auf Sand ihnen eine Botschaft übermitteln wollen. Ja, und mit dem Bauen, da kannte sich Jesus ja ganz besonders gut aus. Er war selbst von Beruf Zimmermann. Zimmermann war damals ein Beruf, der ganze Häuser erbaute. Nicht nur wie heute, dass sie das Dach oben aufsetzen, sondern die wussten etwas vom Hausbau, vom Fundament bis zum Giebel. Und dennoch gibt Jesus hier mit diesem Gleichnis keine Bauanleitung für Architekten oder Bauherren heutiger Tage, sondern Jesus möchte hier zeigen, was ist für einen Menschen wirklich klug in seinem Leben. Worum geht es? Was ist das Wichtigste? Und auf der anderen Seite, was ist eben unklug? Und deshalb sagt Jesus, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wer diese meine Rede hört, so fängt Jesus hier an. Bei diesem Gleichnis geht es also um diese Rede Jesu, um die ganze Rede, um seine Bergpredigt, die im Matthäus-Evangelium drei lange Kapitel umfasst, die Kapitel 5 bis 7. Lesen Sie ruhig einmal zu Hause im Zusammenhang diese wohl bekannteste Predigt Jesu in Stille durch. Und diese Bergpredigt von Jesus, sie ist geprägt von seiner göttlichen Vollmacht. Und sie ist geprägt von der Verwirklichung eines neuen Lebens hier auf Erden, eines neuen Lebens von uns Christen und von der ganzen Gemeinde Jesu. Ja, liebe Gemeinde, die Bergpredigt, vielfach zitiert, vielfach gebraucht. Die Bergpredigt war über all die Jahrhunderte auf irgendeine Weise immer sehr in, sehr beliebt und häufig zitiert, selbst in der großen Literatur unserer Weltgeschichte. Aber diese Bergpredigt von Jesus, sie wurde und wird auch häufig politisch missbraucht. Und meistens wird ihr eigentliches Zentrum, um was es Jesus wirklich geht, dieses Zentrum mit seiner Klarheit und Schärfe wird meist übergangen. Das will man nicht hören, das will man am liebsten ausblenden. Denn diese Bergpredigt, sie hat ihre Konturen fernab von dem romantischen lieben Jesulein oder fernab von einem guten Gott nach unseren menschlichen Maßstäben. Nein, hier tritt Gott auf, wie er wirklich ist, in aller Klarheit und Schärfe. Man denke nur an die Antithesen zu Beginn der Bergpredigt im 5. Kapitel. Da nimmt Jesus das alttestamentliche Gebot auf. Er legt es nicht etwa beiseite und sagt nun etwas Neues, sondern er nimmt ganz bewusst das alttestamentliche Gebot auf und verschärft es sogar noch. Ich kann das deutlich machen an den beiden Beispielen, die Jesus gegeben hat, das Beispiel beim Ehebruch und das Beispiel vom Töten. Jesus spricht, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Und zum Gebot des Tötens sagt Jesus, wir sollen nicht nur unseren Nächsten lieben, sondern auch gerade unsere Feinde. Also denjenigen, der mir ans Leben will, mein größten Feind, den soll ich noch lieben. Wer kann so handeln? Wer kann so tun? Wer schaut keine Frau an? Wer hat immer Liebe zu seinem Feind? Welcher Mensch kann von sich aus dieses radikale Gebot Jesu erfüllen? Wenn wir verstehen wollen, was uns Jesus hier mit auf unseren Lebensweg gibt, liebe Gemeinde, da müssen wir zunächst den Anfang der Bergpredigt verstehen, und zwar die Botschaft der Seligpreisungen, womit Jesus seine Predigt auf dem Berg begonnen hat. Und diese Botschaft der Seligpreisungen lautet: Wer an das Evangelium des Herrn und Heilandes Jesus Christus glaubt, der ist selig. Dessen Leben ist in Christus gerettet für alle Ewigkeit. Das ist die neue Gerechtigkeit, die für alle Jesu-Jünger gilt. Und hier ist es eben ganz wichtig wahrzunehmen, an wen Jesus diese Worte bei der Bergpredigt ausgerichtet hat. Hören wir genau hin, wie das alles anfängt. Es steht geschrieben, Matthäus 5, als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich hin. Und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Seine Jünger sind zu Jesus vorgetreten. Mit allem, was also in der Bergpredigt folgt, sind allein diejenigen Menschen angesprochen, die in der Nachfolge Jesu ihr Leben gestalten wollen. Menschen, die vom Wort Gottes getroffen sind und sich öffnen für dieses lebensverändernde Wort Gottes. Diese Seligpreisung, liebe Gemeinde, ja, die ganze Bergpredigt, sie ist eine Jüngerlehre. Diese Bergpredigt sind keine Allerweltsverheißungen für alle Menschen dieser Welt, wo sich jeder Mensch nach eigenem Gutdünken selbst bedienen darf und sich etwas herauspicken und meine, mit so einem Halbsatz aus der Bergpredigt könnte ich ganze Völker regieren und Politik damit machen wollen. Wer so steinbruchartig an die Bergpredigt herangeht, da etwas herauslöst und in einen anderen Zusammenhang bringt, der geht am eigentlichen Kern und Ziel dieser Botschaft Jesu komplett vorbei. Denn alle Aussagen, die Jesus hier in seiner Bergpredigt trifft, die gelten nur von ihm selbst her und in Beziehung auf ihn hin. So spricht Jesus in den Seligpreisungen von denen, die hier Leid tragen. Die sind jetzt aber nicht zu verwechseln mit allen leidtragenden Menschen dieser Welt, etwa nach einem Trauerfall. Oder Jesus spricht von denjenigen hier, die Frieden stiften. Das sind aber nicht etwa Angehörige der Friedensbewegung hier auf Erden. Und Jesus spricht hier von den Barmherzigen. Da meint Jesus hier an dieser Stelle nicht Menschen, die bei jeder Katastrophe ihren Geldbeutel auftun und einfach Geld oder Kleider spenden. Ginge es hier nur um diese irdischen Dinge, dieses Tun des Menschen, um Spenden, Frieden stiften, ja, welcher Mensch wollte damit selig werden? Welcher Mensch wollte mit seinen eigenen Leistungen Eingang finden können in den Himmel? Darum geht es hier nicht, liebe Gemeinde. Wir Menschen, wir können uns den Himmel nicht mit unserem eigenen Tun verdienen. Denn Glaube wäre ja dann nichts weiter, als dass wir einmal vor Gott treten, ihm unsere guten Taten präsentieren und ihn dann bitten, ja wegen unserem anständigen Leben, bitte die Himmelstore aufzuschließen, weil wir ja so gut sind. Ein solches Denken ist in unserem Volk leider weit verbreitet. Und das hat seine Ursache nicht zuletzt bei unserem großen Dichter Fürsten Goethe, der in seinem Faust die Engel im Himmel singen lässt. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Liebe Gemeinde, das ist schön in der Dichtung bei Goethe. Es hat aber mit dem Glauben und dem Wort Gottes nichts zu tun. So ist es nämlich nicht mit uns Menschen, wie Goethe uns hier es vorhalten will. Denn es gilt für alle Menschen, was uns der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, im 3. Kapitel. Da schreibt Paulus, sie alle sind, also alle Menschen sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ja, so ist das mit uns. Wir haben nicht vor Gott zu treten und ihm etwas vorbringen zu können und immer unsere guten Werke zu präsentieren, so nach dem Motto, schau mal, was für ein toller Hecht wir sind. Und dann schreibt Paulus weiter, nachdem er klargemacht hat, dass wir alle Sünder sind, vor Gott verloren sind und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Genau in diesem Sinne predigt Jesus auch auf jenem Berge mit seinen Seligpreisungen. Mit diesen Seligpreisungen nimmt Jesus jeden menschlichen Anteil an unserem Heil hinweg. Vielmehr macht Jesus uns klar, du bist als Mensch nicht so, wie Gott dich eigentlich geschaffen hat. Du bist nicht so, wie Gott dich eigentlich haben will. Du bist nicht so, dass du in den vollkommen gerechten Himmel hineinpassen würdest. Und darum nennt Jesus in der ersten Seligpreisung die Armut als eine Grundvoraussetzung für den Himmel. Unsere Armut als die Grundvoraussetzung für den Himmel. Jesus sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Jetzt müssen wir fragen, was meint Jesus mit geistlich arm? Damit meint er sicherlich nicht, dass wir nicht fleißig die Bibel studieren sollten, das Wort Gottes auch auswendig lernen sollten. Das ist damit nicht gemeint, sondern hier meint Jesus unsere menschliche Erkenntnis, dass wir eben erkennen sollen, dass wir mit unserem Verstand überhaupt nichts beitragen können zu unserer Erlösung. Dass die Erlösung also keine intellektuelle Handlung wäre, mit der wir eben auch vor Gott irgendwas vorweisen könnten. Nein, wir sollen geistlich arm sein. Das heißt, wir sollen kapitulieren vor dem lebendigen Gott. Unseren Zustand mit aller Schuld einfach bekennen. Ihm sagen, wie es um uns steht. Und nicht meinen, wir könnten noch irgendwo bei uns in unserem Leben irgendwas herauskramen, dass wir Gott vorhalten könnten und dann bitten, ja, nun gib uns mal eine Belohnung dafür. Nein, wir sollen geistlich arm sein, geistlich vor dem lebendigen Gott kapitulieren. Das meint Jesus hier. Und dann wird er mit allem, was er hat, völlig unverdient uns ein Geschenk machen. Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8 heißt es, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Denen, die geistlich arm sind, die wird Gott mit seiner Gnade und Liebe füllen. Also Gott selbst ist es, der alle Voraussetzungen schafft für unsere eigene Seligkeit. Und diese Seligkeit, dieses Heil in Christus, das darf sich jetzt bereits in unserem Leben, in deinem Leben verwirklichen. Unsere Seligkeit, sie hat einen festen Grund. Und dieser feste Grund ist das Kommen des Gottessohnes hier auf Erden. Und unsere Seligkeit hat auch einen festen Zielpunkt. Das ist die Wiederkunft des Gottessohnes hier auf Erden, wenn er uns ja vollenden, wenn er alles in dieser Welt vollenden wird. Und das Wunderbare ist, seit Pfingsten, der Heilige Geist schenkt uns jetzt hier und heute bereits die Gewissheit über unsere Seligkeit. Die Gewissheit, dass wir ein neues Sein haben in einer neuen Gerechtigkeit in Christus Jesus, mit einfachen Worten, dass wir im Glauben Kinder Gottes geworden sind. Über diese Gewissheit der Kinder Gottes habe ich ja am letzten Sonntag ausführlich gepredigt zu dem Bibelabschnitt 1. Korinther 6. Dort heißt es ja, ihr seid teuer erkauft. Ja, so ist es. Ihr seid teuer erkauft. Gott hat einen großen, großen Preis dafür bezahlt, dass ihr die Seligkeit erlangt. Einen großen Preis bezahlt, um dich zu retten. Denn Gott hat dafür seinen eigenen Sohn gegeben. Und dieser Sohn Jesus Christus, er hat wiederum sein Leben gegeben. Sein Leben für dich. Sein Leben, um dich zu retten. Und er hat die Sündenlast der Welt am Kreuz von Golgatha auf seinen Schultern getragen, hinweggetragen in den Tod. Und in dieser Stunde seines Todes, seines grausamen Sterbens, da hat dieser Gottessohn ja die größte Hölle erlitten, die man erleiden kann, nämlich die Trennung von seinem himmlischen Vater. Er ist in die tiefste Gottesferne hineingegangen und hat diese Trennung von seinem Vater durchlitten, sodass er am Kreuze schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für dich, für mich hat er das getan. Und dieses Leiden Jesu am Kreuz, dieses Tragen unserer Schuld, der Weltenschuld, dass Jesus das auf sich nehmen musste, das hat auch seine Ursache in dir und mir, in uns. Und jeder, der das erkennt, der in dieser geistlichen Armut vor Gott steht, der kann auch einstimmen in den großen Passionschoral von Paul Gerhardt. Paul Gerhardt schreibt darin, ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen, ich, gebunden in der Hölle, die Geißeln und die Bande und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Ihr Lieben, seid ehrlich vor unserem Gott. Redet euch selbst in euer Leben nicht schöner und besser, als es ist. Geht in die Kapitulation, in diese geistliche Armut hinein. Geht so, wie ihr seid, mit all eurer Schuld vor das Kreuz unseres Gottes. Und im Elend des Gekreuzigten, da dürfen wir so sein, ganz ehrlich, wie wir sind. mit aller unserer Schuld und Plag, mit all unseren Nöten, mit all unserer Armseligkeit. So wie auch Martin Luther gesagt hat, ich habe in meinem Leben in allem und jedem gefehlt. Wir haben ein Lied von Martin Luther, die Nummer 341 im Gesangbuch im zweiten Vers. Da sagt Luther, es war keins Guts an meinem Leben, die Sünd hat mich besessen. Das ist der Zustand von uns Menschen, des natürlichen Menschen. Das ist die klare biblische Zustandsbeschreibung, in der sich der natürliche Mensch befindet. Und aus dieser heillosen Lage gibt es für dich und für jeden Menschen dieser Welt nur einen einzigen Ausweg. Und dieser Ausweg erträgt einen Namen. Dieser Ausweg, dieser Weg heraus aus dieser Verlorenheit, der trägt den Namen und ist eine Person. Es ist der Gottessohn, der spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Du findest die Rettung aus deinem verlorenen Leben nur in Jesus Christus. Ohne Christus gibt es für dich keine Hoffnung, weder hier auf Erden und schon gar nicht für den Himmel. Es gibt ohne Christus für dich kein Heil. Ohne den Glauben an ihn sind wir alle und ist alles gnadenlos verloren. Und deshalb, ihr Lieben, christlicher Glaube, er schaut nicht auf sich selbst, nicht auf uns selbst, sondern er hängt sich zu 100% an Jesus Christus. Er hängt sich an sein Kreuz, an die neue Gerechtigkeit, die uns Jesus am Kreuz erworben hat. Und diese neue Gerechtigkeit, dieses Heil im Kreuz, das ist es, was allen Menschen Land auf, Land ab verkündigt werden muss. Und deshalb gehört zu jeder christlichen Verkündigung immer hinzu Gesetz und Evangelium, Schulderkenntnis und Vergebung, Hölle und Himmel, Tod und Leben. Wer hier all diese negativen Dinge übergehen will und mit einem Umweg den Menschen etwas vormachen will, als könnten sie am Kreuz und der Sündenlast und dem Tod Jesu vorbei in den Himmel zu kommen, der betrügt die Menschen, der macht ihnen etwas vor, der führt sie an Christus vorbei. Und wir müssen uns fragen, wo wird aber heute noch gepredigt, Schuld, Gesetz, Hölle und Tod? Und dass das nicht mehr so gepredigt wird, das ist ja durchaus auch verständlich. Denn man kann mit diesen Begriffen und mit der Predigt über diese Inhalte in der Öffentlichkeit kaum einen Blumentopf gewinnen. Im Gegenteil, wer so anfängt heutzutage zu reden, der wird schnell verachtet oder lächerlich gemacht. Es heißt dann schnell, wie kannst du so einen Unsinn glauben oder gar reden? Hölle und Opfertod, das sind doch Dinge aus dem Mittelalter. Nein, das ist die falsche geschichtliche Kenntnis, das ist kein Mittelalter. Das hat uns Gott gesagt im Alten und Neuen Testament, das ist das, was gilt und zählt. Und wir werden schnell in Verruf gebracht, wenn wir diese Dinge wieder bewegen und den Menschen verkündigen, weil sich im Menschen manchmal eben durch diese Rede, durch diese Bergpredigt Jesu auch angesprochen fühlen. Dass Menschen, wenn gepredigt wird über Sünde, Tod und Hölle, auf einmal getroffen werden in ihrem innersten Kern, weil der Heilige Geist in dieser Stunde dann an ihrem Herzen am Wirken ist und die Menschen getroffen werden, dass sie ihre geistliche Armut erkennen, dass sie ihre Schuldenlast bekennen, dass sie erkennen, sie sind nicht vor Gott so, wie sie sein sollten. Und wer so getroffen wird in seinem Herzen, der lebt, der erlebt eine heilige Stunde seines Lebens. Einen besonderen Kairos Jesu Christi für sein Leben, wie er das erfahren darf. Andere, die das hören, sie fangen aber schnell an, die Verkündiger mundtot zu machen. Und das alles ist auch nichts Neues, liebe Gemeinde. Genauso war es schon vor 2000 Jahren, genauso ist es allen Aposteln Jesu auch ergangen. Die Apostel haben auch gepredigt, das ganze Wort Gottes. Sie haben gesprochen von Gesetz und Evangelium, von Schuld und Vergebung, von Hölle und Himmel haben sie gepredigt, von Tod und Leben. Und die Apostel sind alle außer dem Johannes eben nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern wurden von den Menschen zur Strecke gebracht. Sie wurden zu Märtyrern, die lieber hingenommen haben, ihren eigenen Tod in Kauf zu nehmen, als über das ganze Wort Gottes Stillschweigen zu üben. Sie konnten nicht schweigen von dem, was sie selbst erlebt haben in einer heiligen Stunde für ihr Leben. Sie konnten nicht schweigen von dem, was ihr Leben verändert und gerettet hat. Und deswegen haben sie den Menschen in aller Klarheit dieses Wort, dieses Evangelium verkündet und haben in Kauf genommen, dass viele Menschen auch aufgebegehrt haben gegen das Wort und die Boten des Evangeliums. Und jetzt verstehen wir auch, ihr lieben Geschwister, warum Jesus hier in seiner Bergpredigt nicht zum ganzen Volk damals gesprochen hat, sondern ausschließlich zu seinen Jüngern. Er spricht hier zu Menschen, die es ernst nehmen mit ihrem Glauben, die es ernst nehmen mit ihrem Christsein, die ihr Leben bedingungslos mit Jesus Christus verbringen wollen, die ganz bewusst in der Nachfolge Jesu leben wollen. Und das finde ich jetzt so ein spannendes Unterfangen, diesen heutigen Predigttext vom Hausbau auf Sand vor diesem Hintergrund, den ich euch jetzt deutlich gemacht habe, nun dieses Gleichnis zu erkennen und auszulegen. Wer hingegen bei diesem Hausbaugleichnis, ja, das nur als für das Volk gewordenes Allgemeingut betrachtet und hier über den Hausbau mit irgendwelchen innerweltlichen Klugheitsregeln den Menschen irgendwas erzählen will, der versteht gar nicht, was Jesus hier meint mit diesem Gleichnis. Es geht hier Jesus mit diesem Gleichnis darum, dass Menschen gerettet werden. Nicht, dass Häuser gerettet werden, dass Menschen gerettet werden. Und das ist heutzutage genauso notwendig wie vor 2000 Jahren. Denn heutzutage wird den Menschen diese Rettung in Jesus Christus oftmals vorenthalten. Und ohne Jesus Christus wissen die Menschen nicht, wie Leben funktioniert, an wem sie sich orientieren sollen, welche Werte zu einem gelingenden Leben führen. Und deshalb nimmt Jesus das Hausbaugleichnis hier sich vor und versucht den Menschen deutlich zu machen, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Das ist ein Problem heutiger vieler Gemeinden, dass dieses Wort Gottes nicht mehr in seiner ganzen Wahrheit und Fülle verkündet wird. Das passiert leider an vielen Orten, auf vielen Kanzeln, dass dieses heilige Wort Gottes verkürzt wird, verfälscht wird, umgedreht, gebeugt wird. Und weil das so ist, deswegen haben wir auch diesen Abwärtsgang unserer Gesellschaft und unserer Kirchen, wo dieses Wort Gottes nicht in seiner Ganzheit zum Schwingen kommt, in seiner Ganzheit verkündet wird, da werden keine Menschen gerettet. Da sind keine Menschen auf einmal angestoßen, ihre Sehnsucht bei Jesus Christus gestillt zu bekommen. Da werden keine Gemeinden aufgebaut und lebendig. Das geht nur dann, wenn dieses Wort Gottes in seiner Ganzheit geglaubt und verkündet wird. Und dass das alles im Argen liegt, dass sogar unser apostolisches Glaubensbekenntnis, das wir vorhin miteinander bekannt haben, dass das heute kaum mehr Relevanz hat in unseren Kirchen, auch bei den Pastoren, das ist ein elender Zustand in unseren Kirchen. Mein lieber Kollege Pfarrer Ulrich Pazzani, der bekannte Evangelist, hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, zu dieser Missachtung unseres Glaubensbekenntnisses. Dieses Buch trägt den Titel »Was nun Kirche, ein großes Schiff in Gefahr?« Ich habe es hinten ausgelegt, wer es mitnehmen will. In diesem Buch zeigt Pazzani die ganze Entwicklung und der ganze Schaden in unserer Kirche auf. Und Pazzani tut das liebevoll, aber ehrlich, schonungslos. Und er zeigt aber auch einen Weg auf, wie wir aus diesem Abgesang, aus dieser Katastrophe herauskommen können. Denn diese Katastrophe der Missachtung des Wortes Gottes, diese Katastrophe des Abgesangs in unseren Kirchen, diese Katastrophe ist viel schlimmer als die Flut im Ahrtal oder irgendein Tsunami in Japan oder irgendeine Pandemie auf dieser Welt. Wenn die Menschen den Kontakt zu Jesus verlieren, wenn die Menschen nicht mehr wissen, wo sie ihr Heil finden, das ist ein Schaden nicht nur für ihr Leben hier auf dieser Welt, das ist ein Schaden für ihre Seele, das verbaut ihnen den Himmel. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder auf das Wort Jesu hören, dass wir hineingehen in seine Bergpredigt, dass wir dieses Gleichnis vom Hausbau auf Sand oder Fels, dass wir das ernst nehmen, dass das in unserem Leben ankommt. Und Jesus zeigt uns hier etwas ganz Entscheidendes. Dieses Gleichnis, es ist nämlich ein Scheidewort. Jesus sagt wenige Zeilen vorher, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind's, die auf ihm hingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Tor zur Verdammnis oder Tor zum Himmel? Es geht hier also um Tod oder Leben. Es geht um unsere Verlorenheit oder unser ewiges Heil. Deshalb geht es hier eben in diesem Hausbaugleichnis nicht darum, wie du es hinkriegst, dass du auf dieser Erde trockene Füße behältst. Es geht nicht darum, ob du in diesem Leben krank oder gesund bist, sondern es geht hier um den Kern deines Lebens, nämlich die Frage, ob du mit Jesus Christus lebst und wo du einmal deine Ewigkeit verbringen wirst. Das ist die Kernfrage unseres Gleichnisses heute Morgen. Und das ist kein theoretisches Theologengeplänkel etwa, liebe Gemeinde, sondern Jesus sagt am Ende der Bergpredigt einen ganz praktischen Mahnruf. Er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es ist eine enge Pforte, liebe Gemeinde, aber Jesus fordert uns auf. Geht hinein. Geht hindurch durch diese enge Pforte. Es geht darum, dieses neue Leben in Jesus Christus zu ergreifen, diese neue Gerechtigkeit, die er uns erworben hat, um mit dieser neuen Gerechtigkeit im Gehorsam auf den Willen Gottes zu leben. Ich zitiere noch einmal vom Anfang der Bergpredigt. Denn wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Es kommt also auf das Hören und Tun an, liebe Gemeinde. Aber eben noch einmal, dieses Tun nicht als ein allgemeiner Appell an unser menschliches Vermögen, als könne der Mensch etwas sich selbst retten und erlösen. Das habe ich ja vorhin schon gerade gerückt, was da gemeint ist. Nein, wir können uns das Heil und die Gnade nicht selbst verdienen, sondern es ist zu 100% ein Geschenk, das uns Gott macht. Aber wenn wir in diese neue Gerechtigkeit Jesu hineinkommen, wenn wir die annehmen für unser Leben, dass uns Jesus am Kreuz gerechtfertigt hat, recht gesprochen hat, so dass wir so sind, wie Gott uns haben will, dass Gott uns, wenn er uns sieht, ja, dass er in uns seinen einzig geliebten Sohn Jesus Christus sieht und uns von Herzen und Liebe annimmt, trotz aller unserer Schuld und unseres Versagens in diesem Leben. Wenn wir diese neue Gerechtigkeit zulassen und annehmen in unserem Leben, dann können wir auch erfahren, wie Gott durch seinen Heiligen Geist in uns alles gute Tun vollbringt. Denn auch dieses Tun im Glauben ist nicht unser Werk. Das sind die guten Werke des Heiligen Geistes. der in uns Wohnung genommen hat, wenn wir Christus ergriffen haben, ja, wenn Christus uns ergriffen hat. Im Glauben an Christus bist du jetzt schon hineingenommen in dieses Heil. Und du darfst Jesus nachfolgen. Du darfst mit ihm leben. Und der Heilige Geist hat Wohnung in dir genommen. Wenn du so lebst, dann hast du dein Lebenshaus eben nicht auf Sand gebaut, sondern auf ein festes Fundament. Und wer auf dieses feste Fundament, auf Jesus Christus baut, der kann dann auch mit ihm beten: Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Denn darum geht es. Nicht, dass sich unser Wille erfüllt auf dieser Welt, sondern dass des Vaters Wille sich erfüllt in dieser Welt und auch in deinem Leben. Und wir Menschen sind hier immer wieder in der Gefahr, diesen Willen, diesen göttlichen Willen des Vaters zu vermischen mit unseren Wünschen, mit unseren Gedanken, mit unseren Ideen. Aber darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, was Gott von uns will, was er hineinlegt in unser Leben, wie er unsere Gedanken und unser Handeln leitet und führt. Entscheidend ist immer, wie viel Felsenkraft lässt du in dein Leben hinein. Schau nicht auf deine Ideen, auf deine Gedanken, auf dein Vermögen, sondern frage nach dem himmlischen Vater, nach seinem Willen für dein Leben. Darauf kommt es an. Und wenn du in dieser geistlichen Armut Tag für Tag dein Leben Gott öffnest, wirst du Tag für Tag erleben, wie Gott dein Leben füllt. Mit all seiner Segenskraft, mit all seiner Schaffenskraft, mit all seiner Liebe und all seiner Gnade. Und dann kann sich in deinem Leben ereignen, was es will. Da können Katastrophen einziehen, wie sie wollen. Dieses Lebensfundament kann dir keiner nehmen. Darauf kannst du bauen in jeder Lebenssituation, wie hoffnungslos sie dir auch vorkommen mag. Darauf kannst du bauen, auf dieses Lebensfundament in Jesus Christus, auch wenn es einmal bei dir ans Sterben geht. Mit diesem Fundament, mit diesem Glaubensfundament in Christus, kannst du den schwersten Stürmen trotzen, allen Trübsalen trotzen, allen Krankheiten trotzen. Da kannst du den Tod durchleiden. Denn du weißt, zu wem du gehörst und dass er alles erfüllt, in deinem Leben und in deinem Sterben. Und dieses Wort von Jesus Christus, es soll reichlich wirken in dir. Es soll dir Frieden schenken. Es soll dir Freude schenken. Eine Freude, die von einem anderen Stern ist. Eine Freude, die auch dann in dir sein darf und sich ausweiten will, wenn es dir dreckig geht in diesem Leben. Wenn du gerade in einer schweren Situation steckst. Wenn du krank bist. Wenn du Leid tragen musst. Eine Freude, die auch auf deinem toten Bett nicht von dir weichen musst. Eine Freude, die jener Liederdichter so formuliert hat, in dir, also in Christus ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesu Christ, haltet fest an diesem süßen Jesus Christ, an unserem Herrn und Heiland. Er ist unser Fundament in aller Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der wahrlich höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.